Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und einer neuen Woche mit Nur Golf hier auf meinsportradio.de und wir haben heute ein pickepacke volles Programm, deshalb gehen wir auch gleich in die Vollen zusammen mit unserer Kollegin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Wir haben vor allen Dingen über zwei deutsche Siege zu sprechen auf der Web.com Tour und auf der Mackenzie Tour of Canada. Stefan Jäger und Max Rottluff, die haben sich dort behaupten können. Außerdem geht's zur Titelverteidigung von Daniel Berger bei der FedEx St. Jude Classic. Wir haben den Premierensieg von Dylan Fratelli auf der European Tour und natürlich auch den Sieg von Aria Yutanugan bei der Manulife Classic auf der LPGA Tour. Also jede Menge zu tun, diese Serie. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit den beiden Highlights aus deutscher Sicht an und schauen erstmal auf die Web.com Tour zur Rust-Oleum Championship in Ivanhoe, Illinois. Da hat nämlich Stefan Jäger sich durchgesetzt, am Schlusstag eine 71 zwar gespielt, aber es reichte am Ende trotzdem, um mit minus 14 dieses Turnier zu gewinnen vor Ted Potter Jr. mit minus 12 und dem drittplatzierten Andrew Dune, der bei minus 9 am Ende lag. Stefan Jäger, zweiter Sieg in den letzten drei Wochen. Und er hatte ja auch in der letzten Woche auch noch die US Open Teilnahme klar gemacht. Also der ist momentan auf der absoluten Erfolgswelle.
Jo, also das kann man nicht anders sagen. Der hat ein wirklich Wahnsinnsmomentum. Auch im Moment hat echt super Form, wahrscheinlich die beste seines Lebens bisher. Und du musst auch mal gucken, dass der Sieg, das ist jetzt nicht ganz knapp irgendwie, sondern er hat diese minus 14, Ted Potter ist noch halbwegs dran mit der minus 12, Jun mit minus 9, okay, und die Viertplatzierten haben aber dann schon minus 7, also er ist 7 Schläge vor dem Viertplatzierten. Das heißt, das ist schon, also über die Tage hat er mit diesen drei Runden deutlich unter 70 richtig Polster auch vorgelegt, konnte sich die 71 am Schlusstag dann auch einfach leisten. Und er hat generell, glaube ich, da schon auch so ein bisschen langsam die anderen das Fürchten gelehrt. Also der Name Stefan Jäger ist inzwischen jetzt bekannt.
Der ist bekannt und der ist auch gefürchtet, denn zweiter Sieg in diesem Jahr bereits auf der Web.com Tour. Und damit, Desiree, hat er schon mal das Ticket für die nächste Saison auf der PGA Tour sicher.
Ja, also das ist schon mal Wahnsinn und also ich persönlich freue mich zum Beispiel schon mal wahnsinnig drauf, ihn nächste Woche überhaupt zu sehen bei den US Open. Mhm. Es ist schon einfach toll, die US Open Qualifikation klar zu machen. Da sind ganz andere schon wirklich dran gescheitert. Insofern, also im Moment spricht alles für Stefan Jäger und vielleicht sollten wir ihn mal sprechen lassen.
Wir lassen ihn sprechen im O-Ton gegenüber der Web.com Tour.
You know, I'm still going to play quite a few because I want to get that three-win promotion. And we're so kind of caught up in the moment sometimes that we forget to play golf and forget to play free. And I think that helps me a lot this year. Momentum is a factor in golf. It really is. But once you get to the best players in the world, I think those guys are pretty solid. And we'll see that next week. You know, I'm playing better than I ever have. And I can't wait to get started next week, honestly. You know, going to the Open, and it's going to be a tough week. It's going to be a lot of probably chipping out, a lot of fast greens, firm greens. Kind of like this week, honestly. You know, the greens were fast or firm. Probably be a pretty good preparation for next week.
Also er ist schon bestens eingestellt durch die Teilnahme bei der Rust-Oleum Championship, dann auf die US Open in der nächsten Woche. Da wird es natürlich noch ein bisschen härter zugehen, da kommen wir vielleicht nachher auch noch mal kurz drauf. Aber Stefan Jäger hat es gesagt, er möchte so schnell wie möglich den dritten Sieg haben, weil der würde bedeuten, dritter Saisonsieg, automatisch sofort der Aufstieg auf die PGA Tour.
Ja, das wäre natürlich wirklich ein absoluter Knaller, weil das ist, ich weiß nicht, hat das überhaupt schon jemand geschafft mit drei Siegen auf der Web.com-Tour?
Da bin ich gerade überfragt, zumindest wäre er der erste Deutsche.
Das können wir mit Sicherheit sagen, aber es ist tatsächlich, also mit den drei Siegen ist wirklich, also sagen wir mal so, schwer zu erreichen, ohne dass es recherchiert zu haben, wie viele das schon geschafft haben. Ganz nebenbei, Rust-Oleum Championship heißt es, Rustöl-Championship oder wie?
Ja.
Auch ein schöner Name irgendwie, könnte man vielleicht so ein bisschen romantischer noch gestalten.
Rost hat er definitiv nicht angesetzt.
Ja, aber, ja, ich wollte gerade sagen, es wäre eher was für die Seniorentour, Entschuldigung.
Aber, und dann auch noch Ivanhoe, wo die Rüstung vielleicht verrostet sein könnte.
Ah, ja? Daher weht der Wind. Ja, du hast es wieder genau im Blick. Nein, also für Stefan Jäger, klar ist der, also der hat ja gesagt im O-Ton, er wird noch mehr Turniere spielen natürlich, um diese 3 Siege zu kriegen. Und ganz ehrlich, ich traue es ihm auch zu. Kann klappen, muss natürlich nicht, aber kann klappen, wenn er die Form hält, auf jeden Fall. Und es ist für ihn, glaube ich, schon auch ein kleiner Vorteil, ich meine, wenn er das so einschätzt, wir haben jetzt ja alle diesen Platz natürlich nicht vor Augen in Ivanhoe, aber wenn er das so einschätzt, dass dieser Platz ein bisschen Ähnlichkeit zu dem US Open Ground hat, macht es natürlich für ihn durchaus auch Sinn, da eine gute Vorbereitung jetzt gehabt zu haben. Er hat ja zumindest noch nicht in Erin Hills jetzt spielen können und da jetzt Practice Rounds haben können, wie manche andere Spieler. Insofern, ich bin sehr gespannt, was er da nächste Woche macht. Klar, es ist ein Major, es ist natürlich eine andere Konkurrenz als auf der Web.com-Tour. Aber Stefan Jäger im Moment wirklich also on top. Ganz großartig.
Absolut. Weil du gerade von Rost und Champions Tour gesprochen hast. Bernhard Langer übrigens bei der Principal Charity Classic Vierter geworden. Der hat sich am zweiten Tag mit einer 71 um die Siegchancen gebracht. Am Ende 2 Schläge Rückstand auf den Sieger Brent Jobe gehabt. Wenn er sich da die 71 am zweiten Tag nicht geleistet hätte, hätte er wahrscheinlich da auch schon wieder gewonnen. Also Bernhard Langer ebenfalls wieder im Mix gewesen. Du sagtest gerade, der gute Stefan Jäger hat Erin Hills noch nicht gespielt, aber Kevin Na hat gespielt. Hast du das Video zufällig gesehen, wo er im Rough steht?
Nein, habe ich nicht. Was habe ich verpasst?
Und seinen Ball verloren hat, beziehungsweise seinen Ball extra reingeworfen hat, um mal zu zeigen, dass es eigentlich völlig unmöglich ist, wenn der Ball ein bisschen zu weit abseits der Spielbahn ist, da wieder rauszukommen. Er hat im Gemüse rumgehackt und den Ball, glaube ich, am Ende sogar verloren gehabt. Also er hat ziemlich geschimpft.
Oh. Ja, also das muss uns allen klar sein, dass wir natürlich diese Woche Donnerstag bis Sonntag durchaus ein paar Stündchen vor dem Fernseher verbringen sollten. Das wird mit Sicherheit ein mega spannendes Turnier, die US Open, traditionell natürlich auf möglichst schwer zu spielenden Plätzen ausgetragen. Da wird, also wenn das Rough so ist, da hatte ich schon davon gehört, ich kannte nur dieses Video mit Kevin Na nicht. Da werden die Grüns auch entsprechend schwierig sein und da, ich glaube, also die US Open sind, das ist immer ein Highlight, aber da bin ich auch sehr gespannt, wer sich da dieses Jahr durchsetzt. Es gibt ja doch einige Spieler, die pausiert haben, die auch schon in Erin Hills sind und Rory McIlroy zum Beispiel, und der auch sagt, hey, sieht hier alles ganz prima aus, und ich glaube, es ist bestimmt ein Vorteil, sich da ein bisschen eingespielt zu haben, also für die, die jetzt erst anreisen. Klar haben die ihre Practice Rounds, aber ich glaube, für die, die sich so ein bisschen länger mit dem Platz vertraut machen konnten, ist auch das ein Vorteil.
Da kommen wir gleich nochmal zu, wenn wir auch über Phil Mickelson dann auf der PGA Tour noch sprechen. Aber vorher, da ehren wir den Mann, der auf der Mackenzie Tour of Canada gewonnen hat. Max Rotloff, nämlich der nächste Deutsche, der sich an diesem Wochenende in die Siegerlisten eintragen konnte. 2. Titel auf der Mackenzie Tour für ihn, und der Düsseldorfer, der gewann beim Bayview Place Cartronics Open presented by Times Colonists. Ich liebe einfach diese langen Titel. In Victoria in Kanada mit minus 16 sein Siegerscore, Einschlag vor TJ Vogel und den beiden Drittplatzierten Cody Blick und Jared Heck, die noch 2 Schläge insgesamt hinter Rotloff lagen. Tolle Leistung für den Düsseldorfer.
Ja, auf jeden Fall. 2. Sieg sowieso, tolle Leistung. Und was halt auch ganz wichtig ist für ihn, genauso wie für Stefan Jäger, dann eine Etage woanders. Er ist natürlich jetzt im Moment auf dem 2. Platz in der Order of Merit und ist sozusagen jetzt im Moment auf dem besten Weg, sich da eben einen Platz auf der Web.com-Tour zu erspielen fürs nächste Jahr. Insofern, das ist natürlich schon wahnsinnig wichtig. Er ist der einzige Deutsche, der diese Mackenzie-Tour spielt, diese kanadische, diesen kanadischen Ableger sozusagen. Und hat da jetzt wirklich früh in der Saison schon gewonnen und dann wirklich eine tolle Form abgeliefert. Übrigens, also wen ich ja unbedingt gerne öfter irgendwie kommentieren wollen würde, ist TJ Vogel. Vogel wird er ja ausgesprochen von den Amerikanern. TJ Vogel. So im Kontrast zu DJ wäre das also wunderbare Abkürzung. Der Name gefällt mir. Der hat aber eben, hat es nicht geschafft, an Rotloff vorbeizukommen. Und ja, das ist jetzt wirklich so, dass also selbst die amerikanische und kanadische Berichterstattung Im Gegensatz leider zu unserer Berichterstattung in Deutschland, nicht zu unserer bei meinsportradio.de, aber zu der restlichen Berichterstattung, die haben schon kapiert, dass da zwei Deutsche gewonnen haben, wenn auch auf den in Anführungszeichen unterklassigen Touren. Aber da sind schon zwei unterwegs, die da jetzt wirklich auf sich aufmerksam machen.
Und vor allen Dingen, wenn dann Rottluff eben auch nachrückt auf die Web.com-Tour, die Stefan Jäger dann verlässt, dann ist da ja auch Kontinuität aus deutscher Sicht garantiert. Und Max Rottluff, der wird ja dann auch in Deutschland in diesem Jahr noch aufziehen, nämlich bei der Porsche European Open vor den Toren von Hamburg. Ende Juli ist er dabei, da hat man ihn verpflichtet. Und Stefan Jäger, um den Link dann auch zu unserer Live-Übertragung vom 21. bis 25.06. hier auf meinsportradio.de von der BMW International Championship zu kriegen. Stefan Jäger, ein Abkömmling des Golfclubs München-Eichenried, wo diese BMW International Open in diesem Jahr stattfinden und wo wir live dabei sind hier auf meinsportradio.de.
Die BMW International Open live auf meinsportradio.de. Vom 22. bis 25. Juni berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub München-Eichenried. Sei dabei, wenn Henrik Stenson, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open live auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
FedEx Sandshoot Classic, unsere nächste Station hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Wir schauen nach Memphis, Tennessee und auf die Titelverteidigung von Daniel Berger. Der hatte im letzten Jahr seinen allerersten Triumph auf der PGA Tour eben an dieser Stelle bei der FedEx Sandshoot Classic feiern können und diesen Pokal, den scheint er so lieb gewonnen zu haben, den gibt er gar nicht mehr her und er hat's verteidigt. Mit minus 10 hat er sich durchgesetzt, hat Charles Schwartzel und Wee Kim auf den geteilten zweiten Platz verwiesen. Auf einer Schlussrunde, die extrem spannend war, viele Führungswechsel hatte und auf der Daniel Berger sich dank der 66 noch um 8 Plätze nach vorne geschoben hat, nachdem er mit 3 Schlägen Rückstand in den Tag gegangen war. Desiree, Daniel Berger, der Mann mag die Trophäe.
Ja, die scheinen irgendeine besondere Beziehung zu haben, die Trophäe, und er, sie scheint nicht woanders hin zu wollen. Man hätte es nicht gedacht, ehrlich gesagt, als die Schlussrunde losging, weil Daniel Berger hat einen ziemlichen Kackstart, wenn ich das so sagen darf. Der steht auf dem ersten Loch, verzieht schon den Abschlag wirklich ewig weit nach links. Der zweite natürlich dann entsprechend blöd auszuführen und landet dann so in dieser, ja, so links vom Grün, aber in der wirklich so einer Native Area, also echt auch ganz, ganz schwer zu spielen. Hat den dritten Schlag dann da rausgehackt und hat aber das nur geschafft, praktisch den so so im Rough Vorgrün irgendwie da so zu platzieren. Und dann, also aus einer auch nicht so ganz tollen Lage, musste er dann chippen. Der Chip war auch unangenehm. Und den hat er dann reingemacht. Und er hat aber selbst auch gesagt, das hätte auch ein Doppel- oder Triple-Bogey werden können. Ja. War sehr, sehr happy, dass er da überhaupt sein Paar gerettet hat. Und danach ging es dann ganz gut weiter, würde ich mal sagen.
Und wir hören mal kurz rein, wie er selber so seinen Tag zusammenfasst.
I'm extremely proud. I'm one for one defending titles, so that's a pretty good stat. But, you know, I just battled so hard today and played so good and I just can't be happier.
Ja, und auf der Back 9 lief auch alles sehr glatt. Zwei Birdies, ansonsten glatte Pars.
Ja, das war aber schon mal besser, als da eben irgendwelche Bogies abzuliefern. Gab's ja auch noch diese Möglichkeit, die andere genutzt haben.
Definitiv.
Und insofern hat sich Berger da wirklich gut gegen Schluss hin gerettet. Er selbst wird wahrscheinlich an der 18 gedacht haben, warum habe ich dieses Birdie nicht gemacht? weil er mit dem Birdie an der 18, also es war wirklich so, dass in der Endphase seiner Schlussrunde, er war nicht im Schlussflight, war es so, dass da oben wirklich Betrieb war im Leaderboard. Es ging hin und her und her und hin. Es waren ganz viele Spieler innerhalb von zwei Schlägen unterwegs. Berger war einen Schlag vor dem Rest der Meute und hätte halt, wenn er da das Birdie gespielt hätte, den Sieg ziemlich sicher gehabt, weil Rafa Cabrera Bello, auf den wir gleich zu sprechen kommen werden, noch da, also auch dem sind ja auch irgendwann die Löcher ausgegangen, um da noch was zu reißen. Und diesen Birdie-Putt an der 18 hat er dann zu kurz gelassen. Das war so ein bisschen blöd und da hat er sich auch sichtlich drüber geärgert. Hat aber trotzdem gereicht.
Es hat gereicht und das, obwohl eigentlich alle Vorzeichen vor dem Turnier dagegen gesprochen hatten. Das Hotelzimmer hatte die falsche Nummer, ein Driver ging kaputt. Wir hören noch mal rein, was er gesagt hat.
It means I can go out there and have a little bit more fun. It's just been a battle. It's golf is tough. You know, there's ups and downs, but I just can't believe that I've won again. And earlier in the week, I cracked my driver, and you know, the Callaway guys did such an amazing job getting me, you know, a new backup driver, and I hit it phenomenally. And I'm staying in the same hotel room, the exact same room number that I was last week. I thought there's no chance that this can be my week, but apparently it was.
Ja, Aberglaube auch bei Golfspielern drin und hat vor allen Dingen auch seinen Sponsor dann nochmal schön mit in Szene gesetzt.
Das ist immer gut, aber es ist tatsächlich, das markiert auch mal wieder die Tatsache, dass die natürlich auch nicht 10 Driver irgendwie rumstehen haben, die sie da ohne Probleme dann einfach, wo sie einfach den nächsten nehmen, wenn da eine kaputt ist. Das ist tatsächlich ein Problem, wenn da ein Schläger hingeht. Es ist nicht so, dass sie keinen Ersatz hätten, aber da muss natürlich dann schon mal kurz nochmal nachgearbeitet werden. Die brauchen ja auch wieder einen Ersatz für den Ersatz. Ja. Das ist wirklich für Berger, glaube ich, ein ziemlicher Hit, dieses Ding jetzt back-to-back gewonnen zu haben, weil das natürlich auch immer ein bisschen denkwürdiger ist, auch in der Statistik, auch in der Berichterstattung. Und er hat sich das aber auch verdient, weil er wirklich eine sehr, sehr gute Schlussrunde gespielt hat. Gar keine gute Schlussrunde, um da mal einen Gegenpol zu setzen, haben zwei Spieler gespielt. Eine davon ist Rafa Cabrera Bello. Da ist nicht so wahnsinnig viel dazu zu sagen, der lag in geteilter Führung, als er auf die Schlussrunde ging und hat einfach nichts so wirklich auf die Reihe gekriegt. Also es war einfach nicht gut genug, die Schlussrunde mit einer 71 auch das weitaus schlechteste Ergebnis abgeliefert, hat den Double Bogey und Bogey dann schon relativ früh auf der Front Nine und hat es dann nicht geschafft, irgendwie eine Birdie-Serie auf der Back Nine noch zu spielen, um da noch ranzukommen und hat sich dann letztendlich rausgeschossen. Und der zweite, bei dem die Vorzeichen zumindest in der Mitte der Runde immer noch auf einer Top-Platzierung waren und er es dann doch nicht geschafft hat, war Phil Mickelson. Und das ist so ein bisschen desaströse Geschichte, würde ich fast sagen. Rafa hatte einfach einen beschissenen Schlusstag, so all in all. Aber Mickelson war gut im Spiel und hat dann was gemacht, was wir als Anfängerfehler bezeichnen würden. Ja,
erst hat er mal aufs Leaderboard geguckt und das war der große Fehler. Wir hören mal rein.
I'm playing some good golf. I'm really playing well, but because it's been a while, I'm not as sharp as I need to be. And I figured that I was on a good run there, moving along. I was 400 through 10. I had a good momentum going. I was thinking if I could shoot 600 under par, I can win this tournament. And I look up on the leaderboard because it was right behind the hole on 11, and I saw it was tied for the lead, and it kind of shook me, to be honest. threw me because I didn't expect to be there. I thought I was still chasing, and it was as if I've never won before, as if I was a rookie. I was not as mentally as focused as I need to be, and something as simple as that threw me. And that's the challenge I'm at right now, because the physical game is as good as it's been when I've won a bunch of tournaments, but I'm mentally not as sharp. I've made some mistakes.
Das Mentale bei Phil Mickelson, der Mann ist so erfahren, hat so viel gewonnen und dann ist er in Führung und kriegt den Schreck seines Lebens.
Ja, das kann doch nicht sein. Ich habe wirklich gedacht, willst du mich jetzt verarschen? Weil, also es war, also wie gesagt, bei jedem anderen Spieler, okay, also das ist Golf, das ist typisch, das kann passieren. Und wir haben ja ganz, ganz oft auch diese nicht Diskussion, aber die Berichterstattung darüber, meistens auch in den Interviews, die nach der Runde gegeben werden, wie viele Spieler dann sagen, ich schaue überhaupt nicht aufs Leaderboard, also speziell bei den asiatischen Spielern hast du es ganz, ganz oft, die südkoreanischen Golferinnen vor allem, also bei den Damen sagen ja ganz klar, ich schaue nie aufs Leaderboard, ich mache meine Runde, ich nehme mir praktisch ein Ergebnis, minus 5 oder sowas vor und schaue, dass ich das durchkriege und dann schauen wir mal, wie weit ich komme. Was natürlich jeder Mentalprofi wird sagen, super Einstellung, alles top, und sich bestätigt fühlen, wenn er das Mickelson-Interview dann gelesen hat. Aber trotz allem kann ich nicht verstehen, dass er dann, wenn es schon gut läuft, bei ihm aufs Leaderboard guckt, so what, bei seinem 300-millionsten Turnier, was er spielt, und danach die 12, das war ja nach der 11 das Leaderboard, die 12 dann so spielt, wie er sie spielt. Er haut einen wirklich unfassbar linkslastigen Drive, der aus ist, kriegt einen Strafschlag. Einen anderen Drive, das ist schon die 3. Dann macht er einen Approach-Shot, macht den natürlich ins Wasser hinterm Grün, kriegt nochmal einen Strafschlag, da sind wir schon bei 3, 4, 5. Mit dem 6. Ist er dann auf dem Grün und dann spielt er eine Triple Bogey 7. Ja, aber also so schockiert muss man doch nicht sein, dass man in Führung liegt an Herrn Mickelson. Ich meine, hallo, ist schon so ein bisschen eigenartig. Also das hat mich ein bisschen gewundert. Ich meine, die Geschichte ist witzig, außer für ihn. Aber ja, also es ist irgendwie, es ist schon so ein, also zum Haare raufen. Und ich meine, er hat seit 2013 hat er nicht mehr gewonnen. Er hat 2013 die Open gewonnen in einem wahnsinnig tollen Sieg. Manchmal war es einfach Pech. Also er hat natürlich letzten Sommer da bei den Open gegen Henrik Stenson, das war ja eine Hammer-Finalrunde. Da war es jetzt wirklich nicht so, dass er da nicht gut genug gespielt hätte. Da war Henrik Stenson einfach nochmal irgendwie nochmal ein Stück besser als er. Also da hat er wirklich äußerst würdevoll verloren. Aber es ist trotzdem im Moment so ein bisschen die Tendenz, dass er in seinen Finalrunden irgendwie dann so anfängt, ein bisschen einzubrechen. Und das ist so ein bisschen, das muss er ablegen. Also das ist auch nicht sein Anspruch, kann es nicht sein.
Kann es nicht sein. Bei der US Open in der nächsten Woche in Erin Hills wird er es leider nicht ablegen können, weil er da ja bei der Graduation seiner Tochter weilt. Er könnte aber dabei sein, wenn Gewitter aufzieht.
Ja, das ist, also ich meine, bei jeder anderen Absage würde man sagen, Absage und gut. Ja. Mickelsons Absage, weil er dieses Turnier eben noch nicht gewonnen hat, ist ja seit Wochen gefühlt bestimmend in den Medien. Mich nervt so langsam, ehrlich gesagt, so ein bisschen. Aber er hat also auch beim Turnier wieder gesagt, es gibt ein mögliches Szenario. Und zwar braucht er einen mindestens 4-stündigen Weather Delay beim Turnier. Dann könnte er es schaffen, wenn er diese Graduation Ceremony hinter sich hat mit seiner Tochter, wenn er sofort in den Privatchat dann hüpft und da auch alles gut geht, wobei ich wiederum den Zusammenhang nicht sehe, weil wenn im Landeort so heftige Thunderstorms sind, dass das Turnier abgeblasen wird, dann wird der Privatchat auch ein bisschen ruckeln, aber gut. aber das wäre theoretisch ein Szenario, dass er dann, wenn er praktisch 4 oder 5 Stunden später starten müsste, als eigentlich angedacht, dann wird er es noch schaffen. Also er will sich in Shape halten bis dahin und will diese Möglichkeit praktisch jetzt nicht komplett außen vor lassen, also er hat sozusagen noch nicht abgesagt. Aber hey, also das sehe ich jetzt als relativ unrealistisch und naja, so ist es nun mal.
Warten wir es mal ab. Auf jeden Fall der übertragende Sender gestern in den USA, CBS, hat es zum großen Thema gemacht, hat es im Interview auch gefragt und ist natürlich klar, so Namen wie Phil Mickelson, den möchte man bei der US Open natürlich eigentlich nicht missen, zumal es das Event ist, das Major, was er in seiner Karriere eben noch nie gewonnen hat, wo er mehrfach Zweiter war, aber eben den großen Wurf nicht geschafft hat und wo jedes Jahr die große Frage wieder kommt, gewinnt er es in diesem Jahr, gewinnt er es in diesem Jahr? Wir werden uns wahrscheinlich aufs nächste Jahr bei der Beantwortung dieser Frage dann vertagen müssen. Vertagen muss auch Stuart Sink die Hoffnung auf seinen ersten Sieg seit 2009. Der Veteran war in Führung liegend, in geteilter Führung liegend auf die Schlussrunde gegangen, brach dann aber doch nochmal richtig ein, hat eine 73 letztlich gespielt. Und damit waren alle Chancen auf den Sieg dahin, hat alles nicht sein sollen. Wir gucken aber noch auf jemanden anderen, der in Richtung US Open natürlich interessant sein wird, nämlich Davis Love III. Der ist als Spieler bei der US Open in Erin Hills nicht dabei, aber als Caddy und der und da, für seinen Sohn ist er an der Tasche und der hört auf einen Namen, wo man sich fragt, was hat Davis Love eigentlich geraucht, als er seinen Sohn benannt hat?
Ganz genau. Der heißt nämlich Drew. Sein Sohn heißt Drew und das heißt dann Drew Love eigentlich für mich. Vielleicht hat er zu viel Grace Kelly Filme geguckt, ich weiß es nicht. Irgendwie heißt er auch Davis Love the Fourth. Also ich weiß nicht, warum das so ist, aber eigentlich, also ist sein Rufname ist Drew und vielleicht ist das irgendeine Hommage an seine Frau oder wie auch immer, keine Ahnung, also D-R-U geschrieben, nicht mit T und U-E, aber egal. Ist natürlich eine besondere Situation, A, kann Davis Love the Third, also der Papa, kann er mal kurze Hosen tragen bei den US Open, auch mal was Neues, als Caddy ist das ja erlaubt. B, naja, kann er halt nur Schläger putzen, das wird also eine Aufgabe sein und wir haben ja auch schon berichtet über den Spanier, über Lara, der für Garcia gecaddied hat und eigentlich selbst aber ein European Tour Spieler ist. Das ist ja eine riesen, ja, Umstellung ist ja eh klar, aber das ist gar kein so einfacher Job. Ich bin gespannt, wie Davis Love the Third sich dann da irgendwie schlägt mit seinem Sohn zusammen. Es ist eh noch so ein bisschen, also das ist noch ein bisschen on hold, weil es gibt nur, also die US Open haben eh ganz andere Zugangsberechtigungen sozusagen als die anderen Turniere, weil sie ja von der USGA veranstaltet werden und da gibt's dann eben auch noch die allerletzten Plätze werden dann vergeben mit der aktuellsten Weltrangliste und auf einen dieser allerletzten Spots wird Drew oder Davis Love the Fourth oder wie auch immer kommen und dann wird er spielen. Also er ist sozusagen noch nicht ganz offiziell im Turnierfeld. Erst wenn die Weltrangliste draußen ist, wird es so sein. Und Davis Love kann sich das dann mal von der Seite angucken und wird dann für seinen Sohn einen Caddy machen. Das finde ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen cool.
Ja, das ist eine schöne Sache. Vor allen Dingen wird der Sohn da bestimmt auch von der Kenntnis seines Vaters profitieren können. Über Einnahmen müssen wir aber trotzdem noch beim aktuellen Turnier bei der FedEx Century Classic sprechen, der als Amateur vorne in der Weltspitze mitgemischt hat und da doch für sehr viel Furore gesorgt hat. Vor allen Dingen mit seiner 65 am Schlusstag. Braden Thornberry, 28 Plätze ging es für den nochmal nach oben.
Ja, das ist eine ziemlich klasse Geschichte, weil der gute Braden Thornberry ist übrigens Spitzname, wenn wir schon bei Spitznamen sind, Teddy. Der Spitzname kommt daher, weil irgendwann letztes Jahr irgendein Teammate von ihm ihn umarmt hat und gesagt hat, ah, der ist ja knuffig wie ein Teddybär. Und keine Ahnung, was haben die denn für die Umgangssprache, aber egal. Und seither heißt er also Teddy und das ist eine ziemlich coole Performance, die er da abgeliefert hat. Er hat nur gespielt auf dem TPC Southwind, weil seine, also auf Sponsoren-Exemption und seine Mutter arbeitet eben bei FedEx irgendwo und hat dann eben diese Einladung zum Turnier bekommen und hat da 20 Kilometer von seiner Heimatstadt entfernt, also wirklich war quasi ein Heimspiel, Olive Branch, das ist also, nee, nicht 20 Kilometer, 20 Minuten weg, also sogar noch weniger und ja, hat er wirklich gezeigt, dass er richtig gut Golf spielen kann, war auch echt cool, hat bogeyfrei gespielt am Sonntag, war nie so richtig nervös, hat er zumindest gesagt. Er ist so ein bisschen überrascht, so dass es so gut läuft, so ungefähr. Aber hat halt auch unglaubliche Putting-Statistiken dann abgeliefert, war am Sonntag, glaube ich, auf Platz 1 in der Strokes Gain Putting Statistik und auf Platz 2 für die komplette Woche. Also du siehst, was der da beim Putten dann halt auch noch geholt hat und insofern ist er da als Amateur wirklich da ganz, ganz vorne dabei und die Leute sind natürlich abgegangen, als der da so ein tolles Ergebnis wirklich geliefert hat, hat auch wirklich ein Eagle-Putt dann da wirklich ins Loch gebracht, den die wenigsten wahrscheinlich einlochen werden und dann hast du natürlich auch wirklich das Publikum auf deiner Seite. Er hat auch gesagt, having the support from the Rebel Nation and friends and family and mom's coworkers, stuff like that, it's been really cool. Also er hat sich natürlich sehr zu Hause gefühlt und ja, insofern hat er da erstmal auf sich aufmerksam gemacht. Er wird auch die Greenbrier Classic spielen, also nochmal ein PGA Tour Start, der bereits angedacht ist, also wo er bereits eine Zulassung hat. Und ja, der ist durchaus ambitioniert, möchte irgendwann mal Walker Cup spielen. Wir werden sehen.
Werden wir sehen, werden wir verfolgen, natürlich auch hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de und wir werden gleich noch sehen, was auf der European Tour alles so passiert ist. In Atzenbrook nämlich die Lioness Open und da gab es den Premierensieg eines sehr aufstrebenden und sehr interessanten jungen Talentes. Das gleich hier bei uns bei Nur Golf.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Wir gehen rüber hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de zur European Tour, nachdem wir den US-amerikanischen Markt und den kanadischen Markt mit der Web.com Tour, der Mackenzie Tour und der PGA Tour abgearbeitet haben, kommen wir jetzt zur European Tour und gehen nach Österreich zur Lioness Open in Atzenbruck in der Nähe von Wien im Diamond Country Club, und dort hat es einen Premierensieg gegeben. Dort hat sich nämlich der Südafrikaner Dylan Fratelli, der Mann, der über die Challenge Tour im letzten Jahr sich für die European Tour qualifiziert hat, durchgesetzt mit -12 am Ende. Einschlag vor David Horsey, JB Kruger und Mikko Korhonen, alle drei bei -11 auf dem geteilten zweiten Platz. Desiree, das war eine unheimlich spannende Schlussrunde, auch mit Führungswechseln, aber auch mit Möglichkeiten für ganz viele Golfer, den Platz von Fratelli eigentlich einzunehmen.
Ja, war tatsächlich jetzt bei beiden Turnieren, ja auch auf der PGA Tour, wirklich so, dass bis zum Schluss da noch Spannung drin war. Bei der European Tour noch ein bisschen länger als auf der PGA Tour, weil es wirklich so war, dass die Spieler sich alle innerhalb von einem oder maximal zwei Schlägen bewegt haben. Da war dann auch Richard McIlroy noch mit dabei, der Fünftplatzierte, der dann schlussendlich auf -10 gelandet ist. Und da war natürlich auch wirklich Fratelli dabei, aber er war eigentlich nicht von vornherein irgendwie im Siegverdacht. Das waren andere. Und insofern hat Fratelli dann mit einer unglaublichen Frontline, nicht unglaublich, aber mit einer sehr schönen Frontline, mit 4 Birdies schon mal, da sich natürlich nach vorne gespielt und hat die Backline dann wirklich auch noch gut überlebt, während David Horsey einfach von zu weit hinten kam. Der hat eine fantastische Schlussrunde gespielt, mit 5 Birdies auf den Frontline und nochmal 2 auf den Backline, bogeyfrei, aber kam halt von zu weit hinten. Also bei ihm war das Problem, dass er sowohl am Donnerstag mit einer 75 als auch am Samstag mit einer 73 2 echt schlechte Runden hatte und spielt dann am Freitag und am Sonntag eine 64 und eine 65, also sensationell gute Runden. Also wenn er da vielleicht ein bisschen weniger Ausreißer nach unten gehabt hätte, wäre da natürlich noch mehr drin gewesen. Aber er hatte dann relativ früh die Führung im Clubhaus und diese -11 war die Marke letztendlich und alle anderen waren noch unterwegs. Dann war JB Kruger, der Südafrikaner, natürlich auch noch im Feld und der hatte letztendlich dann auch noch einen guten Run, auch auf den Backnine noch gemacht. Hat einen Eagle an der 12 gespielt, also wirklich sehr spektakulär, hat 15 und 16 Birdie gespielt und ist dann komischerweise die 17, das waren noch ein paar, das war noch irgendwie okay, aber hat da dann ein Bogey am Schlussloch gespielt, wo ich mir nur gedacht habe, boah, das ist jetzt aber gerade ganz ungünstig. Also das hat ihn dann wiederum nur auf die -11 gebracht und es war halt immer die Möglichkeit, dass da halt noch einer kommt und noch besser spielt, und so war es dann ja auch. Mikko Korhonen hat eine tolle Frontline gespielt, auch mit 4 Birdies, spielt dann ein Bogey an der 10, macht dann irgendwie eigentlich nur noch Pars, außer ein Eagle an der 16, spielt sich dadurch wieder nach oben, aber halt auch nicht weit genug. Der hatte auch die ersten beiden Tage einfach schlecht mit 71, also nicht so gut mit 71 und 73. Und so hat sich das dann alles, ist es so hin und her changiert. Richard McIlroy war auch ziemlich, Entschuldigung, aber kann man nur nicht anders sagen, der war ziemlich pissed einfach, weil er hat sensationell gut gespielt, hat, wenn mal 6 Birdies gespielt bis zur 16, war eben auch dann top platziert und spielt Bogey 17, Bogey 18. Wenn du einen frustrierten Blick haben möchtest, dann guck auf Richard McIlroy, als der vom Grün an der 18 runter ist. Der hat mir echt leid getan, aber der hat so richtig klassisch hinten raus verkackt. Würde ich mal auf Nerven irgendwie schieben. Wer wirklich für Aufsehen gesorgt hat, war Johan Carlsson, der 6 Platzierte. Der hat nämlich noch einen ganz guten Schlussrun hingelegt. Da war am Anfang nicht so viel los mit Bogey Birdie Frontline. Okay, war nicht so viel. Dann wieder Bogey Birdie, war auch nicht so dolle, bis zur 12. Und dann hat er aber die 16 im Birdie gespielt. Das ist ein paar 5, das ist keine so eine Kunst. Und hat aber, was sonst keinem oder kaum jemand gelungen ist, die 18 im Birdie auch wieder gespielt. Da hat er ein ganz, ganz tolles, ein paar 3, die 18, und hat einen ganz tollen Annäherungsschlag hingezaubert und ein Birdie noch gespielt und seine lange Haarmähne danach freudig geschüttelt. Und der war aber zu weit hinten auch. Also der hatte jetzt die Runde insgesamt war nicht so toll. Mhm. Wer aber durchaus so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, natürlich aufgrund der Bühne, war Sepp Straka, ein Österreicher, nie gehört vorher, muss ich gestehen. Und der hatte sich wirklich da gut platziert, hat nur in Anführungszeichen der 72 gespielt. Da waren halt auch ein Double Bogey und 2 Bogies dabei und eben 4 Birdies. Aber hat halt sich da vor seiner Heimkundschaft wirklich gut präsentiert, hatte natürlich die österreichischen Zuschauer da total hinter sich und hat es letztendlich, ich würde mal jetzt, also nicht respektlos gemeint, aber ganz gut über die Bühne gebracht. Wäre natürlich unter einem wahnsinnigen Druck, würde ich mir vorstellen, stand, dass wenn du halt so zu Hause spielst und dann halt wirklich aussichtsreich positioniert bist und dann sollst du da eine tolle Schlussrunde spielen. Das finde ich schwierig und das hat er gut gemeistert. Vielleicht kommt da nach Bernd Wiesberger wieder einer aus Österreich, der für Aufsehen sorgen kann. Bernd Wiesberger leider nicht so toll gespielt. Also der hat mit seiner minus 5 und dem 15. Platz, glaube ich, unter seinen Erwartungen gespielt. Der kann das natürlich besser und wäre da sicher gerne weiter vorne geblieben. Unterm Strich hat aber eben Dylan Fratelli wirklich Nervenstärke bewiesen, hat dann auf den letzten Löchern nur noch ein Birdie an der 16 gespielt, dann nur noch 2 Par-Saves, aber die Par-Saves waren halt wichtig und der brauchte ja gar nicht mehr. Er wusste, das wird reichen und hat da jetzt wirklich einen tollen Turniersieg sich errungen und es war auf jeden Fall wirklich spannend bis zum Schluss.
Definitiv. Und obwohl es ja über die Nerven ging, wie du ja gesagt hast, da hatte man Dylan Fratelli vielleicht nicht unbedingt auf der Rechnung als erstmal Rookie auf der European Tour und dann natürlich unter der Vorgeschichte, wenn man mal zurückdenkt an die Volvo China Open, wo er ja im Playoff stand und dort verloren hatte, weil ihm eben auch die Nerven so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, aber er hat gelernt aus dieser Niederlage gegen Alexandre Levy in China, das hat er hinterher den Kollegen der European Tour erzählt.
Yeah, I was pretty relaxed through the back nine, actually. I felt a lot more nerves in China. I definitely gained a lot from that experience, having lost in a playoff to Alex Levy. But I felt good coming down the back nine. I focused well. I hit some really crucial shots, touch chip shot on 13, I believe it was, that I hit close and made par. And then 17 was a great up and down as well. So really proud of the way I handled the nerves and hit a great shot into 18 as well.
Und damit eben den ersten großen Sieg auf der European Tour eingefahren. Entsprechend natürlich groß auch seine Freude, glücklich war.
Just delighted, really happy with the way the week went and super stoked to get my first win on tour. I think it's been a long time coming and glad to be inside the winner's circle.
A long time coming. Ja, man muss ja sagen, er hat in dieser Saison auch bestätigt, dass er eben zu Recht diesen Aufstieg von der Challenge Tour geschafft hat und dass er eben auch als großes Talent gilt.
Es ist natürlich immer so, dass wir, es ist immer wieder so, dass wir Spieler im Tableau haben, die immer so ziemlich konstant dann in den Top 20, Top 10 rumlungern bei Turnieren. Und da ist es dann eben ganz oft natürlich eben Rookies, die frisch auf die Tour kommen. Und da ist es dann eben interessant, wer setzt sich da durch, wer schafft es dann wirklich, den ersten Sieg zu holen, vielleicht auch schon in der Rookie-Saison oder überhaupt dann eben ein oder mehrere Siege zu holen. Und wer ist so jemand, der dann doch halt diesen ganz letzten Schritt, und es ist eben, kann man sagen, Platz 2 ist doch auch schön, frag mal Phil Mickelson, wie schön ein zweiter Platz bei den US Open ist. Das ist alles nett, aber letztendlich kommt jeder von denen, um zu gewinnen. Und deswegen ist es dann auch so ein Knopf, der da halt aufgeht im Idealfall. Und es ist dann schwierig, das durchzuziehen. Das meinte ich eben auch, also auf einer noch niedrigeren Ebene, weil er noch unerfahrener ist bei Sepp Straka, bei dem österreichischen Spieler. Der spielt eine 72, der spielt auch Bogies, der wird damit Platz 7, geteilter 7. Das ist ein super Ergebnis für ihn. Aber er hat diese Schlussrunde halbwegs beisammengehalten. Das ist in dem Fall, finde ich, schon ein Erfolg für einen Anfänger, also in Anführungszeichen Anfänger. Und für Fratelli war es jetzt so, der hatte schon diese Playoff-Erfahrung mit Alexandre Levy. Und da war es jetzt der nächste Schritt, dass das mal klappt, weil er war wirklich immer vorne zu finden im Leaderboard, also nicht immer, aber der Name tauchte jetzt regelmäßig auf der European Tour. Und jetzt natürlich dann den Platz 1 in Österreich erreicht zu haben, ist für ihn toll und ist mit Sicherheit halt auch für Selbstvertrauen mega wichtig. Und gerade so Spieler wie McEvoy zum Beispiel, der echt leid getan hat, aber das ist echt ein Downer. Auch JB Kruger hat hinterher gesagt, naja, lachendes und weinendes Auge, natürlich ist ein zweiter Platz nett, aber bei den Chancen, die ich hatte, es ist natürlich auch frustrierend, dass ich es nicht durchgezogen habe, so mehr oder weniger. Und insofern ist das wirklich so ein ganz, ganz großer Gap zwischen ich habe es wirklich geschafft mit dem Sieg und ich bin geteilter Zweiter oder ein Tick dahinter. Mhm. Und Dylan Fratelli ist, glaube ich, schon ein sehr vielversprechender Spieler. Der hat das ziemlich cool runtergespielt und hat mir gut gefallen. Und ich glaube, den werden wir noch öfter vorne sehen.
Und noch nicht geschafft mit dem großen Sieg auf der European Tour, das hat Maximilian Kiefer, der ist jetzt geteilter 20. geworden, am Ende mit einem Score von -4 und auch Florian Fritsch hat es ins Geld geschafft, geteilter 28. am Ende, obwohl es eigentlich gar nicht so gut losging für ihn mit einer 74, aber er hat sich dann verbessert am Wochenende und dann sehr konstant gespielt, 71 am Ende, den geteilten 28. Platz geholt, unterm Strich kann man zufrieden sein. Zumindest die beiden haben es in Cut geschafft. Heisele und Knappe dagegen, die durften am Wochenende gar nicht mitmischen.
Nee, das nicht. Ich bin jetzt aber dreist und sage, dass sowohl Florian Fritsch als auch Maximilian Kiefer deutlich besser spielen können. Insofern erhoffe ich mir von den beiden jetzt schon demnächst wieder, bessere Platzierungen. Das ist jetzt okay. Geteilter 20. Platz, okay, aber beide sind wirklich Golfer, die deutlich mehr können und diese halt einfach mal 4 Tage lang auf den Platz bringen müssen. Bei Maximilian Kiefer war nicht der erste Tag der Ausrutscher, sondern ausgerechnet der Moving Day, nämlich der Samstag mit der 74, der war ja deutlich weiter oben platziert vorher. Und ja, also klar, das muss man respektieren, 20. Platz und auch der 28. von Florian Fritsch, das ist jetzt erstmal nicht schlecht. Ich meine, das ist natürlich 1000-mal besser, als einen Cut verpasst zu haben. Aber ich würde bei beiden Spielern deutlich mehr Potenzial irgendwie sehen und hoffe, dass die vielleicht auch schon jetzt bei den BMW International Open da sich noch deutlich weiter nach vorne kämpfen können.
Und das werden wir verfolgen, live vor Ort hier auf meinsportradio.de vom 22. bis 25.06. die BMW International Open aus dem Golfclub München-Eichenried hier bei uns auf meinsportradio.de. Jeden Tag bis zu 5 Stunden live Golf bei uns und die Highlights natürlich dann auch in Podcast-Form dazu, die Interviews mit den Topstars und alle Informationen von den Grüns und von der Driving Range hier bei uns auf meinsportradio.de. Schaut auch mal bei unseren Social-Media-Kanälen dabei, da werden wir auch ein bisschen was machen. Twitter, Facebook, Instagram solltet ihr euch vormerken, da sind wir zu finden, auch von der BMW International Open 2017.
Hallo, mein Name ist Christian Schenk. Ich bin Zehnkampf-Olympiasieger und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir kommen zum Abschluss von Nur Golf hier auf meinsportradio.de zur LPGA Tour und zu den Mädels, die am Start waren bei der Manulife LPGA Classic in Ontario in Kanada. Und am Ende, da hatte die Weltranglistenerste Aria Yutanugan das bessere Ende für sich in einem 3-Frau-Playoff gegen Injie Chun und Lexi Thompson hat sie sich durchgesetzt und diesen Titel, der ihr 255.000 US-Dollar brachte, eingefahren. Und am Ende, Desiree, da brach sie in Tränen aus. Nicht ob des Preisgelds, sondern?
Ach, vielleicht auch das. Das wäre eine Erklärung. Nein, so schlecht ist das Preisgeld nicht. Sie hat, was mich gewundert hat, im Playoff gewonnen. Nein, andersrum. Sie hat im Playoff gewonnen, was mich überhaupt nicht gewundert hat. Aber was mich gewundert hat, war, dass sie in Tränen ausgebrochen ist, weil sie ja nun wirklich amtierende Weltrangliste Nummer 1 ist. Das war ihr erstes Turnier als Weltrangliste Nummer 1. Und sie ist ja nun mal wirklich eine sehr gute Putterin und hat eben dann im Playoff Lexi Thompson und Injie Chun damit besiegt, dass sie einen durchaus langen, schwierigen Putt dann eingelocht hat. Der war sowas von souverän drin und knackig. Also so spielst du einen Putt, wenn du in einem Playoff spielen musst. Und hat danach, aber wie du schon gesagt hast, die Hände vors Gesicht geschlagen und geheult. War total in Tränen aufgelöst, wo ich dann nur gedacht habe, so, hä, das verstehe ich jetzt nicht. Weil ich meine, das ist ja nicht so, dass es ihr erster Sieg wäre. Also es ist die normale Reaktion, wenn du völlig unerwartet was gewinnst. Aber es ist eben immer noch nicht so für sie, dass das einfach total normal an der Tagesordnung ist. Und offensichtlich hat sie sich wahnsinnig drüber gefreut.
Und hinterher im Interview bei den Kollegen der LPGA-Tour sich natürlich auch nochmal geäußert und gesagt, sie hatte eigentlich vom ganzen Turnier gar nicht so viel erwartet.
I just can't believe I win the tournament. I didn't expect anything at all, because like when I got here, I didn't feel comfortable with my swing. I didn't feel like my tee shot not that good, and I feel like, oh, just go out and play golf like 4 days, and it's like surprise for me. I never think I can win. Yeah.
Ja, also überraschend für sie, sich selber dann auch am Ende gewonnen, aber trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb im Playoff gar nicht nervös gewesen.
I have playoff in like few time, I think, and this time I'm not nervous, I'm not excited. I'm excited, but I'm not nervous at all, because I think I didn't expect anything. I'm just gonna go out, make sure I commit with every shot I hit, and that's it.
Also richtige Einstellung, mit der sie da zu Werke gegangen ist, jeden Schlag eigentlich für sich zu nehmen und dann am Ende das Ding zu gewinnen. Vielleicht unterscheidet sich das auch, Desiree, von Lexi Thompson?
Ich denke schon. Also mental ist das natürlich die Idealeinstellung, die Aria Jutta Nuganda hat. Da siehst du übrigens auch die Ansprüche, also wenn sie sagt, so ja, ich kann mir überhaupt nicht zurecht mit und meine Abschläge und so. Wenn du dir dann das Turnierergebnis so anguckst mit einer 65 am Samstag, naja, so schlecht kann es nicht gewesen sein. Lexi Thompson wiederum hat tatsächlich, die hat so ein bisschen das Phil Mickelson-Syndrom in letzter Zeit. Eine tolle Spielerin, hat wirklich fantastisches Golf drauf, geht auch gleich mal hier, marschiert vorwärts in die Schlussrunde. Ich meine, sie hatte ein ganz, ganz tolles Ausgangsergebnis mit 67, 65, 67, spielt Birdie 1, Birdie 3, Birdie 9. Du denkst, hey, läuft, also wer soll sie da noch stoppen? Ich hatte, glaube ich, 4 Schläge Vorsprung dann mal so irgendwo so ums Halfway rum sozusagen. War da auf minus 20 ja schon gelegen und spielt dann Bogey 12, Bogey 13, da denkst du schon so, Birdie 15, okay, wieder ein bisschen besser drin und spielt dann, und das ist halt wirklich, das kann aus meiner Sicht nichts mit nichts anderem als mit Nerven zu tun haben, Bogey 17, Bogey 18 und gerade an der 18 hätte sie das Turnier einfach noch gewinnen können. Also sie war ja immer in Führung gelegen und sie ist ganz am Schluss zurückgefallen auf diese Playoff minus 17 jetzt. Und das habe ich nicht verstanden. Und da hat sie wirklich irgendwie im Moment so ein bisschen, also sie hat auch eine miese Playoff-Statistik. Sie hat 3 Playoffs in ihrer Karriere gespielt und genau 0 davon gewonnen. Und hat wirklich, also das wenn sie dann da im Playoff ist, ist es, also schon in diesem Jahr war das der zweite Nicht-Sieg nach einem Playoff. Und hat halt mit dem Putten irgendwie gekämpft, das ist ja okay. Aber dann einfach, also für mich ist es tatsächlich einfach so ein dieses Closer-Gehen, das hat sie normalerweise schon nicht. Ich meine, Lexi Thompson kann ja auch ganz anders Golf spielen, aber im Moment hat sie da, finde ich, so eine Phase, wo sie gerne mal auf den letzten Löchern ein Turnier verschenkt. Und das hat sie dieses Mal auch, weil sie wäre, und deswegen hat ja auch Aria Jutta Nugan gesagt, sie hat gar nicht damit gerechnet. Das bezog sich, glaube ich, nicht nur auf ihre eigene Leistung, sondern auch darauf, dass Lexi Thompson da echt eine ganze Zeit lang ziemlich weit weg war da oben. Und du davon ausgehen musstest, dass sie das nach Hause bringt. Und dass sie dann noch auf den Playoff runterfällt und Aria Jutta Nugan dann so einen Putt spielt, dann hat sie es halt auch verdient, finde ich.
Mhm. Hat sie auf jeden Fall verdient. Titelverteidigerin bei diesem Turnier war Caroline Masson. Die hatte am Ende mit dem Ausgang natürlich wenig zu tun, geteilte 28. geworden, aber immerhin auf der dritten Runde ein Hole-in-One geschafft.
Genau, das war natürlich dann ihr spektakulärer Moment. Ihre Mama war ja auch dabei, hatten wir in der Sportshow schon angeteasert. Und ich habe jetzt auch nicht zwingend damit gerechnet, dass sie die Titelverteidigung schafft. Sowas ist ja immer unfassbar schwer. Aber sie war natürlich nicht so zufrieden mit ihrer Leistung. Hat einen ganz witzigen Tweet abgesendet, wie ich finde. Sie hat nämlich getwittert, "When you can't make the putts, you have to find other ways to get it in the hole. Happy about my first hole in one on tour." Und Sandra Gahl hat es gleich kommentiert und hat gesagt, super Schlag. Also Caroline Masson hat offensichtlich mit dem Putten ein bisschen gehadert und hat sich dann gedacht, gut, okay, dann loche ich halt vom Abschlag. Das geht auch, aber es hat sie trotzdem nicht weit genug nach vorne gespült. Da war der Kampf ganz klar unter Arya Yutanugan, Injin Chun und Lexi Thompson. Und die drei sind natürlich auch im Moment wirklich also absolute Weltspitze, da auch formmäßig gesehen. Das war schon berechtigtes Playoff unter den drei besten Spielerinnen der Woche, würde ich sagen.
Also so sieht's dann aus. Sandra Gahl, die hat auch für das Turnier in der nächsten Woche zurückgezogen, weil sie an einer fiebrigen Erkältung leidet. Und das hatte sie über Twitter verkündet und dann gleich von Annika Sörensdam auch die besten Genesungswünsche bekommen. Also auch ein schönes Miteinander und schöner Zusammenhalt auf der LPGA-Tour.
Ja, aber was wir immer so ein bisschen aus den Augen verlieren, weil es in Anführungszeichen nur die Damen sind, und das meine ich natürlich dann eher kritisch, mit nur die Damen, wir haben den Solheim Cup demnächst und beide deutsche Damen, also Caroline Masson würde ich da noch in fast ein Tick bessere Form vermuten als Sandra Gahl, und im Moment ist es, finde ich, in der quasi Qualifizierungsphase für das Solheim Cup Team ist es halt blöd. Also Sandra Gahl hat einfach unglaublich Pech gehabt dieses Jahr. Jetzt, sie kann ja natürlich nichts dafür, wenn sie krank ist, ist sie krank, um Gottes Willen. Aber hat ja auch eine Verletzung gehabt dieses Jahr schon. Und ich habe bei ihr Bedenken, dass, weil wenn du natürlich ein Solheim Cup Team zusammenstellst, guckst du ja einfach, wie ist die akute Form, klar, aber auch ist das alles stabil, kommst du quasi aus einem guten Schwung raus. Und deswegen finde ich so ein bisschen schade. Ich wünsche Sandra Gahl alles Gute von hier aus, und also wir alle. Und ich hoffe, dass sie da bald wieder eingreifen kann und dass wir vielleicht beim Solheim Cup eine oder vielleicht sogar beide deutsche Spielerinnen sehen können. Im Moment sehe ich es noch nicht so ganz. Also da müsste sich jetzt schon wirklich was tun, weil die müssen jetzt wirklich gute Form zeigen, um sich da nach vorne zu spielen.
Wir werden es natürlich weiter verfolgen, auch das Rennen um den Solheim Cup, und heute natürlich noch einmal herausstellen, Stefan Jäger und Max Rottloff mit ihren Siegen auf der Web.com bzw. Mackenzie Tour, ganz große Erfolge an diesem Wochenende gefeiert. Wir werden weiter dranbleiben am Thema Golf, nächste Woche schon wieder hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de und dann vom 22. bis 25.06. live aus dem Golfclub München Eichenried mit dem BMW International Open 2017. Die Weltelite ist am Start. Sergio Garcia ist da, Henrik Stenson ist dabei, Ernie Els ist dabei, Martin Keimer gibt sich die Ehre und viele, viele andere noch mehr, die Rang und Namen in der Golfwelt haben. Tolles Turnier in München und meinsportradio.de mittendrin. Wir hören uns hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Danke, Desiree.
Gerne.
Die BMW International Open live auf meinsportradio.de. Vom 22. bis 25. Juni berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub München Eichenried. Sei dabei, wenn Henrik Stenson, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open live auf meinsportradio.de. Nur Golf auf meinsportradio.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.